Wir sind beim Endspurt gelandet, das Finale der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte, mit der wir uns nun einige Jahre schon befasst haben. Wir haben heute Morgen mal aus Spaß geguckt, wann denn der Anfang war. Der war am 28.11.2021. Also wir sind jetzt im Februar 2025 und jetzt schaffen wir es, zum Ende zu kommen. Nun wurde ich zwischen den Gottesdiensten gefragt, was jetzt mit meiner Identität als Prediger ist, die sich doch sehr stark auf die Apostelgeschichte konzentriert. Ich nehme an, wir werden in 2-3 Wochen wieder in Kapitel 1 anfangen müssen. Nun Spaß beiseite. Wir sind also hier jetzt angekommen bei dem Ende der Apostelgeschichte, das eigentlich für den Verlauf des Buches ziemlich unspektakulär ist. Ihr könnt euch erinnern, dass der Anfang ein Feuerwerk des Wirkens Gottes war. Eine Explosion förmlich von Bekehrungen. Wir haben in Kapitel 2 die Botschaft von Petrus gesehen und wie daraufhin ganze 3000 Menschen zum Glauben kommen. Eine Mega-Gemeinde, die entsteht und die dann den Start auslöst zu einer Bewegung, die sich nicht aufhalten lässt. Und so spektakulär, wie es anfängt, so unspektakulär endet es jetzt mit einem Ende, das fast abrupt scheint. Ein Ende, das uns als Leser am Ende so ein bisschen mit Fragezeichen übrig lässt und sich fragt, was ist denn jetzt mit Paulus? Wie geht denn das Ganze jetzt zu Ende? Doch was wir wissen ist, dass Paulus nun endlich eines seiner Ziele erreicht hat, nämlich Rom, die Stadt, die er sich vorgenommen hatte, in Kapitel 19 zu sehen. Die Stadt, von der Gott ihm dann später auch bestätigt hat, dass er sie sehen wird. Und dann eine Reise, die wir mit ihm mitgehen konnten, die ihn fast das Leben gekostet hätte. Eine Reise, die Schiffbruch bedeutete, die Schwierigkeiten bedeutete. Und nun ist es aber soweit. Paulus ist dort, wo er es sich vorgenommen hatte, in Rom. Und wir sehen hier den ersten Aspekt, warum dieser Glaube unaufhaltsam ist. Der erste Aspekt, erstens, ist eine unübertreffliche Hoffnung. Eine unübertreffliche Hoffnung. In Vers 17 lesen wir, es geschah aber nach 3 Tagen, dass er die, welche die Ersten der Juden waren, zusammenrief. Paulus ist also ein Gefangener in Rom. Er hat zwar sein eigenes Quartier, ist er aber nicht befugt, dieses Quartier zu verlassen. Er kann sich nicht frei in Rom bewegen. Vielmehr ist er mit einer Kette an einen Soldaten gebunden und der sein täglicher Begleitschutz ist und ihn nirgendwohin lässt. Und so kann aber Paulus trotzdem Juden zu sich rufen. Wenn er nirgendwo hingehen kann, dann ruft er sie wenigstens zu sich. Und das tut er auch, indem er hier, wie wir lesen, die Ersten der Juden ruft. Das sind Leiter unter den Juden, Vorsteher der verschiedenen Synagogen. In Rom gab es eine große Anzahl an Juden, die sich an verschiedenen Synagogen versammelt haben. Und alle Leiter dieser unterschiedlichen Gruppierungen werden jetzt von Paulus gebeten, zu ihm zu kommen, damit er ihnen ein ganz besonderes Anliegen vermitteln kann, von dem wir jetzt weiterlesen in Vers 17. Als sie aber zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr Brüder, ich, der ich nichts gegen das Volk oder die väterlichen Gebräuche getan habe, bin gefangen aus Jerusalem in die Hände der Römer überliefert worden. Also Paulus fängt hier schon gleich an, sich zu verteidigen. Er sagt, in keiner Weise habe ich mich gegen das Volk Israel gestellt. In keiner Weise war es mein Anliegen, irgendetwas gegen die Gebräuche, gegen die Lehre aus dem Alten Testament zu bringen. Es ging mir nicht darum, den jüdischen Glauben prinzipiell über den Haufen zu werfen. Und Paulus stellt hiermit gleich von Anfang an klar, aus jüdischer Sicht, aus Sicht des jüdischen Glaubens bin ich unschuldig. Nun, er wurde dann aber gefangen an die Römer überliefert. Und die Römer mussten sich jetzt damit auseinandersetzen, was mit diesem Paulus los ist. Und so fährt Paulus jetzt fort in Vers 18 seiner Passage. Die wollten mich, also die Römer, wollten mich, nachdem sie mich verhört hatten, loslassen, weil keine todeswürdige Schuld an mir war. Also Paulus sagt, nicht nur aus dem Blickwinkel der Juden, aus religiöser Sicht bin ich unschuldig, sondern auch aus dem Blickwinkel der Römer. Die Römer, die sich sehr wenig um die jüdischen Gepflogenheiten scheren, die aber aus der zivilrechtlicher Sicht denken und auch die kommen zu dem Schluss, dieser Mann ist unschuldig. Nun, Wir sehen aus dem Verlauf der Apostelgeschichte, dass die Fakten dann aber manchmal nicht ganz so einfach sind abzuwägen. Und wir sehen Statthalter, die immer wieder sich Sorgen um die Gunst der Juden machen und die sich nicht vergraulen möchten mit den Juden und vor allen Dingen keinen Konflikt mit den Juden hervorrufen wollen. Und so kommen wir dann in Vers 19 dazu, dass genau das die Schwierigkeit ausgelöst hat, dass Paulus Schritte einlegen musste. Wir lesen in Vers 19. Als aber die Juden widersprachen, war ich gezwungen, mich auf den Kaiser zu berufen, nicht als hätte ich gegen meine Nation etwas zu klagen. Paulus ist derjenige, der aus dem Konflikt quasi entflieht, indem er sich auf den Kaiser beruft, sein Recht als römischer Staatsbürger einfordert. Und er macht hier deutlich, das war der einzige Ausweg, den ich hatte. Das ist quasi Notwehr gewesen. Es ging mir auch nicht darum, das macht er jetzt wieder einmal deutlich, es ging mir nicht darum, die Juden in den Schmutz zu ziehen, sie in schlechtes Licht zu stellen, sie zu diskreditieren, sie irgendwie in einer Art und Weise zu verunglimpfen. Ich habe immer noch nichts gegen die Juden, nichts gegen das Volk, aber ich musste diesen Schritt gehen, um Gerechtigkeit zu erwirken. Ich musste diesen Schritt gehen, um Gerechtigkeit für das Evangelium zu erwirken. Und so macht er mit diesen kurzen Sätzen ganz, ganz deutlich: Ihr Juden in Rom, ich bin kein Feind, sondern ein Freund Israels. Und nicht nur das, ich bin einer von euch. Ich bin nicht gegen das Volk, ich bin nicht gegen die Gebräuche, ich bin nicht gegen die Religion Israels per se. Deshalb bin ich nicht hier. Nun, einige aufmerksame Zuhörer von Paulus werden sich gefragt haben, ja, was ist denn jetzt faul an dir? Denn ich sehe, dass du gekettet vor mir stehst und ich sehe, dass du nicht frei bist. Also irgendwas muss ja passiert sein. Da kannst du mir noch so lange erklären, dass du unschuldig bist aus Sicht der Juden und aus Sicht der Römer. Was ist denn jetzt das Problem? Und diese Frage beantwortet Paulus jetzt in Vers 20. Dort sagt er, aus diesem Grund nun habe ich euch herbeigerufen, euch zu sehen und zu euch zu reden. Denn wegen der Hoffnung Israels trage ich diese Kette. Wegen der Hoffnung Israels trage ich diese Kette. Paulus macht also deutlich, das Kernproblem, warum ich hier gekettet vor euch stehe, ist die Kernbotschaft des jüdischen Glaubens. Ich bin nicht nur ein Freund Israels, ich bin effektiv einer von euch, der die Kernbotschaft Israels vermittelte. Und ich möchte, dass ihr genau das von mir wisst. Diese Hoffnung Israels, die der Kern des jüdischen Glaubens ist, ist der Grund, warum ich hier in Fesseln vor euch stehe. Es ist diese Hoffnung Israels, die Paulus immer wieder in seinen Verteidigungsreden angeführt hat. Wir finden es das erste Mal in Kapitel 23, Vers 6. Nachdem er inhaftiert worden war, nachdem die Römer ihn verhört hatten, führen die Römer ihn vor den Hohen Rat. Der Hohe Rat ist mit irgendwelchen fabrizierten Anklagen unterwegs und Paulus ist dann derjenige, der die Hauptproblematik auf den Punkt bringt in Kapitel 23, Vers 6 und dort ausruft. In Vers 6 lesen wir da, aber Paulus wusste, dass der eine Teil von den Sadduzäern, der andere aber von den Pharisäern war, rief er in dem Hohen Rat, ihr Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern, wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Und so macht Paulus hier den Punkt, das ist das Hauptproblem, warum ihr mich hier in Fesseln haltet. Diese Hoffnung, die er hier im Hohen Rat belegt hat, die bestätigt er später noch einmal vor Felix, dem Statthalter, in Kapitel 24, Vers 15. Und die Hoffnung zu Gott habe, die auch selbst diese hegen, dass eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten sein wird. Und es ist diese Hoffnung, die er dann später noch einmal vor Agrippa bestätigt, in Kapitel 26. Und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter geschehene Verheißung, zu der unser zwölfstämmiges Volk unablässig, Nacht und Tag Gott dienend, hinzugelangen hofft. Wegen dieser Hoffnung, König, werde ich von den Juden angeklagt. Und so wie es also an diesen vielen verschiedenen Stationen seines Prozesses deutlich gemacht hat, so jetzt auch hier in Kapitel 28 wieder einmal, der Grund, warum ich hier bin in Ketten in Rom, ist, weil ich an dieser Hoffnung Israels festhalte. Denkt bloß nicht, liebe Juden, ich sei ein Querkopf, ein Antisemit, einer, der versucht, die Juden hier in irgendeiner Art und Weise zu diskreditieren. Nein, ich bin dem Ursprung des jüdischen Glaubens verpflichtet, das sagt er. Jetzt müssen wir nochmal die Frage stellen, was ist denn diese Hoffnung, von der Paulus hier spricht? Was ist dieser Kern des Glaubens, auf den er sich immer wieder berufen hat? Nun, zum Ersten ist es, dass diese Hoffnung nicht eine vage Ahnung ist. Eine Hoffnung in diesem Sinne ist nicht eine ungefähre Prognose dessen, was sein könnte, sondern Hoffnung, so wie die Bibel den Begriff benutzt, ist eine Gewissheit, eine Zuversicht, eine Garantie. Etwas wird eintreten. Davon spricht Paulus hier. Und genauso wie es eine Gewissheit ist, so ist es zweitens auch ein Grundstein des jüdischen Glaubens von Beginn an. Ein Grundstein des jüdischen Glaubens von Beginn an. Jetzt müsst ihr mit mir zu den Anfang von dem jüdischen Volk gehen, der seinen Anfang nahm in der Verheißung, die Gott dem Stammvater Israels gegeben hat, in 1. Mose 12. Ihr dürft es gerne aufschlagen. In 1. Mose 12, das erste Mal, wo Gott dem Abraham begegnet und ihm dort den Auftrag gibt, sein Land zu verlassen, aber ihm gleichzeitig auch große Verheißungen mitgibt. In 1. Mose 12, Vers 1, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Hier ist der Anfang des Volkes Israels mit der Verheißung, die Gott dem Vater Abraham gab. Und diese Verheißung beinhaltete, dass er ein Land bekommen würde. Diese Verheißung beinhaltete, dass es zu einer großen Nation werden würde. Und mehr noch, die Verheißung beinhaltete, dass durch diese Nation, die durch Abraham gegründet wird, Segen bis über die Nation hinweg gehen wird. Und hier ist es, was viele der Juden zu der Zeit von Paulus gar nicht mehr vor Augen hatten. Dass nämlich die Hoffnung, die Abraham hier bekommt in 1. Mose 12, nicht endet mit den physischen Grenzen des Landes Israels, sondern eine ewige Dimension hat, die noch so viel mehr mit sich bringt. Die Hoffnung Abrahams fand nicht sein Ende in dem physischen Israel, sondern bei Gott selbst in Ewigkeit, als er anerkannt hat, dass er ihm vertraute, ihm glaubte und in 1. Mose 15 Gott sagt, er rechnet es ihm zur Gerechtigkeit an. Und diese Hoffnung fährt sich fort auch beim König David, der nicht nur sein Königreich Israel gesehen hat, sondern in Psalm 16 ausdrückt, mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen, denn dein Frommer, Jesus Christus selbst, wird nicht die Verwesung sehen. David hatte eine Hoffnung, die über das irdische Reich hinwegging. Und diese Hoffnung findet sich in allen Gläubigen des Alten Testamentes schon wieder, die uns in Hebräer 11 mit vielen verschiedenen Personen gezeigt werden, die immer wieder ihre Hoffnung nicht nur auf das Physische, das Reale, was Gott auf der Erde baut, gesetzt haben, sondern das, was Gott ihnen in Ewigkeit verheißt. Und ihnen war deutlich, es braucht einen, der den Tod besiegt. Es braucht einen, der den Fluch des Sündenfalls revidieren kann. Es braucht einen, der das selbst auch beweisen kann durch seine Auferstehung und der damit garantiert, dass es ewiges Leben gibt über diese irdische Realität hinweg. Und dann kam auch einer, der genau das bewiesen hat, nämlich Jesus Christus selbst, der auftrat und bewies, diese Hoffnung, die ihr habt, ist real. Diese Hoffnung auf irdisch ewiges Leben gibt es wirklich. Und diese Hoffnung, Freunde, ist unübertrefflich. Und Jesus selbst hat es ihnen an vielen verschiedenen Stationen deutlich gemacht. Ihr seht nur das, was vor Augen ist, aber es gibt noch so viel mehr. Und ich habe ewiges Leben für euch bereit. Und hierin ist der Kern des Glaubens. Der Same, der schon im Alten Testament gelegt wurde, der wie eine Kerze brennt und sich bis heute nicht auslöschen lässt. Eine Hoffnung des Christen bis heute, die immer noch Israels Hoffnung ist, die immer noch nicht von Israel völlig abgekapselt ist, aber die von vielen der Juden völlig aus den Augen verloren war. Sie waren darauf erpicht, ihr Land zurückzubekommen, ihre Nation zu erhalten, ihre neue Vorrangstellung zu bekommen. Und sie stehen jetzt am Rande dieser Bewegung von Christen, deren Hoffnung nicht ausgemerzt werden kann, den gesellschaftlichen Status nehmen kannst und sie hoffen weiter. Denen du ihr Land nehmen kannst und sie hoffen weiter. Denen du, die du ins Gefängnis schmeißen kannst und sie hoffen weiter. Denen du gar ihr Leben nehmen kannst und sie hoffen weiter. Und so bricht Paulus das Ganze auf die Essenz runter. Der Grund, warum ich hier stehe, ist diese Hoffnung, die ihr im Alten Testament schon bekommen habt. Und diese Hoffnung ist unübertrefflich. Diese Hoffnung übersteigt alles. Und deshalb ist der Glaube auch unaufhaltsam. Ein Christ, der versteht, dass nur in Jesus Christus allein ewiges Leben ist. Ein Christ, der versteht, dass das Ziel nicht hier auf der Erde, sondern in der Ewigkeit ist, der lässt sich danach auch nicht von irgendeiner anderen Hoffnung über den Tisch ziehen. Ein Christ kann mit dieser Hoffnung quasi durch den Basar der Welt gehen. Wohl wissend, dass nichts diese Hoffnung übertrumpfen kann. Kein neuer Trick, der die Gesundheit verlängern soll. Keine Rentenversicherung, die die Zukunft sichert. Kein Sparplan, der noch mehr Sicherheiten bringt. Keine Ideologie, die dein Leben irgendwie dienen soll. Nichts, was die Welt dir anpreist, kann diese Hoffnung, die schon so früh gelegt wurde, in irgendeiner Weise übertrumpfen. Und dann begegnest du auf diesem Bazar Verkäufer, die dir sagen wollen, du brauchst noch etwas. Und deine Antwort ist, ich hab doch schon alles. Und ein anderer Verkäufer wird zu dir sagen, dir fehlt noch dieses eine. Und deine Antwort ist, ich hab doch schon alles. Nichts kann diese Hoffnung übertrumpfen. Nichts stellt es in den Schatten. Und deshalb, weil es so ist, kannst du einen Christen mit nichts anderem noch glücklicher machen. Er ist schon bedient. Unübertrefflich ist diese Bewegung aus dem Grund. Und so zieht die Gemeinde Gottes unaufhaltsam durch die Weltgeschichte, weil niemand diese Hoffnung übertrumpfen kann. Und wir lesen jetzt auch, wie Paulus die Gelegenheit bekommt, diese Hoffnung noch weiter zu erklären. Wir lesen ab Vers 21. Sie aber sprachen zu ihm, wir haben über dich weder Briefe von Judäa empfangen, noch ist jemand von den Brüdern hergekommen und hat uns über dich etwas Böses berichtet oder gesagt. Aber wir begehren von dir zu hören, welche Gesinnung du hast, denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr überall widersprochen wird. Die Juden in Rom sind ziemlich ahnungslos. Die hatten kein Schreiben bekommen aus Jerusalem. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, sie zu informieren. Auch von der Bewegung, der Paulus angehörte, hatten sie zwar vom Hörensagen vernommen, aber sie hatten noch nicht wirklich mit dem Thema sich auseinandersetzen können. Und jetzt haben sie hier die Möglichkeit, diesen Redner, den Apostel selbst, den Gesandten Gottes, der die Bewegung grundlegend mit angeführt hat, zu hören. Und damit kommen wir zu dem zweiten Aspekt dieses Evangeliums. Zweitens, es hat eine unübertreffliche Autorität. Unübertreffliche Autorität. Wir lesen in Vers 23, wie Paulus jetzt die Gelegenheit hat, die Hoffnung weiter zu erklären. Als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge. Wir sehen jetzt hier, sind es nicht mehr nur die Ersten der Juden, es sind nicht mehr nur die Leiter, die Synagogenvorsteher, die Ältesten unter den Juden, sondern es sind mehrere. Können davon ausgehen, dass ganze Scharen kamen, eine größere Menge von den Juden und sich jetzt von Paulus erklären lassen, was eigentlich an seiner Botschaft dran ist. Lukas gibt uns nicht den genauen Wortlaut wieder, er gibt uns hier keine Predigt wieder, aber er beschreibt uns, worum es grundsätzlich ging in dieser Predigt. Wir lesen weiter in Vers 23, denen er das Reich Gottes auslegte und bezeugte. Nun, wenn hier Reich Gottes steht, dann könnte man den Begriff auch mit Königreich übersetzen. Magnus lächelt schon, weil er sich so über das Reich Gottes gerade freut durch Markus Evangelium. Das Königreich Gottes ist das Königreich des Königs, wo Gott selbst der König ist. Es ist das Herrschaftsgebiet Gottes. Und für einen Juden war es völlig plausibel, sich über ein Königreich Gedanken zu machen, denn sie waren innerhalb eines Königreiches, nämlich des Römischen Reiches, dessen König der römische Kaiser war. Und genauso beschreibt Paulus ihnen nun ein Reich, dass das Herrschaftsgebiet des Gottes ist. Und das, was Paulus ihnen hier jetzt erklären kann, ist etwas, was wir ganz früh in den Evangelien schon immer wieder finden. Es war die Botschaft von Johannes Täufer, der auftrat und sagte, das Reich Gottes ist nahe. Schließlich lesen wir, dass Jesus selbst auftrat und sagen konnte, das Reich Gottes ist nahe. Und in dieser Zeit, als Jesus auf der Erde wandelte, hat er seine Jünger sogar schon mal ausgesendet und ihnen gesagt, predigt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe. Damit fing alles an. Nun, für einen Juden war das immer verbunden mit einem physischen Königreich. Was die vor Augen hatten, war ein riesiges römisches Königreich, das es gewagt hatte, das israelische Königreich in sich zu verschlucken. Und wenn sie jetzt plötzlich die Botschaft von Propheten, von Jesus, von den Jüngern hören, war ihr natürlicher Impuls zu sagen, das Königreich Gottes bedeutet, dass endlich wieder ein physisches Reich Gottes in der Form von Israel durch die Nation Israels hier vor Ort stattfindet, Wiederherstellung römisch-israelischer Vormacht, Wiederherstellung von Freiheit für Israel. Das war für sie das erste Bild. Und aus dem Grund gab es dann in den Evangelien immer wieder kuriose Momente, wo Juden erkannten, dieser Jesus ist tatsächlich der König. Wir sehen das nach der Speisung der 5000 in Johannes 6. Er hat 5000 gespeist und alle realisieren, dieser Mann muss der König Israels sein. Und wir lesen in 6, Vers 15, dass sie versucht waren, ihn mit Gewalt zum König zu machen, was Jesus da nicht zulässt, dadurch, dass er sich zurückzieht. Wir lesen etwas Ähnliches auch dann in Johannes 11, nachdem er den Toten erweckt hat, Lazarus aus den Toten auferweckt hat. Selbst da war den Leuten deutlich, dieser Mann muss der neue König Israels sein. Und wir lesen dann in Johannes 12, wie er auf dem Füllen einzog und auch so gepriesen wurde. Hosianna, dem Sohn Davids. Es wurde gesehen, er muss der König Israels sein. Und es ist bezeichnend, dass er am Ende verspottet wird mit der Aussage, König der Juden. Und Pilatus an sein Kreuz heften lässt, diese Plakette, die sagt, dieser ist der König der Juden. Ein Spruch, der wahr war, den man ihn als Blasphemie angekreidet hat. Und so hat sich in den Evangelien immer wieder dort, wo sich Funken seiner Herrlichkeit haben, sehen lassen, wurde dann auch deutlich, dass die Juden ihn dann auch zum König machen wollten. Aber sie waren immer wieder enttäuscht darüber, dass ihr König, wie Jesus sich offenbarte, nicht so auftrat, wie sie es sich erhofften. Er trat nicht als ein König auf, der sein Reich baut, indem er die Nation zu neuer Größe führt, sondern er trat wie einer auf, der sich selbst an dem Pilatus offenbarte, in Johannes 18, Vers 36, wo Jesus selbst dem Pilatus entgegnet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Was Jesus deutlich macht, ist, dass mein Reich, das Königreich Gottes, kein Reich ist, das ich mit Waffen und Soldaten verteidige. Mein Reich ist kein Reich, in dem Staatsbürger natürlich hereingeboren werden oder sich die Schwarzbürgerschaft erkaufen können. Mein Reich ist keins, das nur auf dieser Erde besteht, sondern mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mit himmlischen Dimensionen, mit himmlischen Prinzipien, mit himmlischen Gesetzen. Und diese Gesetze, diese Prinzipien legt er dem Volk Israels dar in der berühmten Bergpredigt, wo wir den König des Himmelsreiches hören, wie er ihnen erklärt, was es bedeutet, Bürger dieses Himmelreiches zu sein. Und ihr dürft es einmal aufschlagen, in Matthäus 5, Vers 20 sehen wir die Hauptaussage der Bergpredigt, wo Jesus ganz deutlich diesen Menschen vor Augen malt, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel kommen. So, und jetzt musst du dir vorstellen, du wärst ein Zuhörer von Jesus gewesen zu dieser Zeit. Ein Jude im Land Israels, als Mann beschnitten am achten Tag. Du hast alles getan, um deutlich zu machen, ich bin Teil dieses Volkes Israels. Und jetzt kommt da einer, der sagt zu uns, dass die, die uns anführen, die, die das Gesetz besser kennen als jeder Einzelne, die, die das Gesetz noch besser halten als jeder andere, dass ihre Gerechtigkeit nicht genug sei. Und während sie Jesus so zuhören, merken sie auch, dieser Jesus, so wie er redet, das, was er erklärt, ist eine ganz andere Dimension. Er ist anders. Und den Standard, den er ansetzt, der ist sogar noch viel höher. Die Erwartungen, die er ansetzt, die sind für einen Normalbürger völlig unmöglich zu halten. Und jeder, der aufrichtig zuhört, muss am Ende der Bergpredigt sagen, ich kann das nicht. Und Jesus entlarvt sich am Ende der Bergpredigt und alle realisieren, in Kapitel 7 lesen wir, sie realisieren, dieser Mann lehrt wie einer, der Vollmacht hat, wie einer, der Autorität hat, wie ein König des Reiches Gottes, nicht wie ihre Schriftgelehrten. Dort in Matthäus 5 bis 7 offenbart Jesus sich selbst als ein König eines Reiches, in das man nicht hineingeboren wird, eines Reiches, das in dem er die Gerechtigkeit selbst geben muss durch Glauben. Und es ist dieser Glaube an Jesus Christus, der dann den entscheidenden Unterschied macht. Und so merkt ihr jetzt schon, dass wenn wir vom Reich Gottes reden, du automatisch auch von Jesus Christus reden musst. Du kannst nicht von seinem Königreich reden und nicht von dem König. Und deshalb fährt Paulus jetzt auch fort, wenn wir wieder zurückgehen zu Apostelgeschichte 28, Vers 23, dass er ihnen zwar das Reich Gottes auslegt und bezeugte, und jetzt muss er aber weitergehen. Und er suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem Gesetz Mose als auch aus den Propheten von frühmorgens bis zum Abend. Also Paulus nimmt sich jetzt ganz ausführlich Zeit, mit diesen gesetzestreuen Juden die Bibel aufzuschlagen und sich vom Anfang bis zum Ende durchzuarbeiten, durch das gesamte Alte Testament und ihnen zu zeigen, wer Jesus Christus ist. Und damit folgt er genau den Fußstapfen seines eigenen Herrn, der selbst die Gelegenheit hatte, in der Synagoge die Bibel aufzuschlagen. Er bekam die Rolle von Jesaja, er las aus dieser Rolle vor, legte sie schließlich weg und sagte den Menschen, das, was ich euch gerade gelesen habe, hat sich heute erfüllt. Und er tut damit auch genau das, was Jesus selbst getan hat, als er den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus begegnete, nach seiner Auferstehung. Den Jüngern, die verzweifelt waren, weil ihr Christus gestorben war. Und diesen Jüngern öffnet er die Augen und er erklärt ihnen die Schriften von Anfang bis zum Ende, dass dieser Christus leiden musste und so auch verstehen konnte. Paulus tut hier auch genau das Gleiche, was Petrus getan hat in der Apostelgeschichte 2 und in Apostelgeschichte 3 und in Apostelgeschichte 4 und wieder in Apostelgeschichte 5. Immer wieder aufzuzeigen, das, was Jesus getan hat, so wie er aufgetreten ist, ist genau das, was euch im Alten Testament gezeigt wurde. Und dann Stephanus, die tragische Gestalt, die für ihre Predigt sterben musste, zeigt uns genau das Gleiche. Ein Ausflug durch das gesamte Alte Testament, um zu beweisen, dieser Christus ist die Rettung. Und so tut Paulus das, was viele vor ihm getan haben und was er selbst immer wieder getan hat. Vor den Juden in Antiochia, in Beröa und an vielen anderen Orten. Er tut das, was er getan hat vor dem Hohen Rat. Das, was er vor dem Felix getan hat, vor Festus, vor Agrippa und hier nun wieder vor den Juden in Rom. Dass er die Aufgabe fortführt, die Gott ihm gegeben hat, das Wort Gottes zu erklären und den Juden diesen roten Faden zu zeigen, der sich natürlicherweise von Anfang bis Ende durchzieht. Und so mag er ihnen gezeigt haben, dass im 1. Mose 3 schon von dem Samen der Frau gesprochen wird, der den Kopf der Schlange zertritt. Er wird ihnen gezeigt haben, dass eine Hoffnung auf Offenbarung war, schon von Anfang an gelegt, als Mose von einem Propheten sprach, der kommen würde und genauso sein würde wie er. Dass die Hoffnung auf das Königreich geschürt wurde durch die Einsetzung von David, der Israel zum neuen Glanz führte. Und immer wieder weisen die Propheten darauf hin, dass ein weiterer kommen wird. Und dann kann er auf den Propheten Jesaja gezeigt haben. Auf die Worte, die Jesaja genutzt hat, wenn er von dem Gesalbten sprach, wenn er von dem Spross Isais sprach, wenn er von dem Knecht Gottes sprach, um den Leuten zu zeigen, hier ist die Hoffnung auf Wiederherstellung zu finden. Und diese Hoffnung gründet sich, mündet, zielt auf diese eine Person ab, die tatsächlich auf dieser Welt gewandelt ist. Der kam, der dann auch starb und der auch verstanden ist, derjenige ist, von dem der Prophet sprach, dass er die Schuld auf sich nehmen würde, derjenige ist, von dem der Prophet sprach, dass ihr ihn verachten würdet, derjenige, von dem der Prophet spricht, dass ihr ihn einst anbeten werdet. Dieser Jesus ist der Messias und die Autorität, der ihr euch unterordnen müsst. Und so wird hier für Paulus in dieser Botschaft ganz deutlich, es gibt ein Reich Gottes, ein Königreich Gottes, das nach himmlischen Prinzipien funktioniert, die einen himmlischen König angehört. Und um diesem Reich anzugehören, liebe Freunde, müsst ihr euch vor diesem König beugen. Ihr müsst euch unterordnen. Ihr müsst ihn akzeptieren. Wenn du Teil dieses Königreiches sein möchtest, musst du den Anspruch auf dein eigenes Reich aufgeben. Und das konnte Paulus ihnen den ganzen Tag von frühmorgens bis spätabends erklären. Und es wird deutlich, für jeden Juden in diesem Raum, an der historischen Tatsache von Jesus Christus komme ich nicht vorbei. Und das ist die Frage, die sich bis heute stellt. Was machst du mit Christus? Wenn wir also diese Bewegung betrachten, diese Juden, die bis jetzt nur vom Hörensagen von dem gehört hatten, realisieren sie jetzt, was diesen Glauben unaufhaltsam macht, ist, dass sie einem Glauben unterstellt sind, der sich nicht besiegen lässt. Dass diese Menschen einem König angehören, der immer gewinnt. Und weil er diesem König angehört, vor dem sie verantworten müssen, deshalb ist der Glaube unaufhaltsam. Dieser Glaube gehört nicht einem Kanzler, dessen Regierung sich plötzlich auflöst. Dieser Glaube gehört nicht einem Präsidenten, dessen Amtszeit ausläuft. Dieser Glaube gehört nicht einem Machthaber, der durch einen Putsch seine Stellung verliert. Dieser Glaube gehört dem König Jesus Christus, der regiert gestern, heute und in Ewigkeit. Und so lebt ein Christ, der Teil dieser Bewegung ist, nicht mehr länger nach seinem eigenen Sinn, sondern nach dem Sinn Christi. Nicht mehr länger nur für sich, sondern für Christus. Nicht mehr länger nur auf sein eigenes irdisches Ziel, sondern auf das himmlische Ziel bei Christus. Das ist die Autorität, die er sich unterordnet. Das ist die Autorität dieses Glaubens. Christus und Christus allein. Und so merkst du, du kannst diese Menschen, die Teil dieser Bewegung sind, nicht von einer anderen Hoffnung überzeugen. Du kannst sie nicht ködern, du kannst ihnen nichts verkaufen, aber du kannst sie auch nicht von einer anderen Autorität überzeugen. Die wissen, dass sich alles andere in nichts auflöst. Sie wissen, dass selbst Satan einst besiegt wird. Er wurde besiegt und er wird endgültig besiegt. Und so ist es auch für die Gemeinde Christi ganz deutlich und eindeutig, dass sie nicht in eine Koalition mit der Partei Satans treten können. Sie können nicht Kompromisse mit Sünde eingehen. Sie können nicht Abweichungen vom Standard Gottes machen. Sie können nichts irgendwie in einer Art und Weise etwas tun, was die Autorität Gottes untermauern würde. Sie gehören Gott und da gibt es keine Konkurrenz. Eine unübertreffliche Autorität, die über allem steht. Und hier in diesem Zug, in dieser Bewegung, die unterwegs ist, ist jeder einzelne Person, jeder einzelne Christ überzeugt davon und trägt die Flagge hoch. Jesus Christus ist mein König. Und die Frage für dich und die Frage, die der Welt gestellt werden muss, ist Jesus Christus auch dein König? Denn manch einer gliedert sich in diese Bewegung ein, weil er die Menschen mag, weil er die Botschaft gerne hört, weil er mit den Werten übereinstimmt. Doch die Frage am Ende bleibt, ist Jesus Christus dein König? In dem Sinne, dass du dich vor ihm beugst, in dem Sinne, dass du bereit bist, ihm zu gehorchen, in dem Sinne, dass du dich ihm unterstellst, in dem Sinne, dass du sein Werk in Anspruch nimmst. Und dass du verstehst, nur durch ihn werde ich Teil in seinem Reich. Nur wenn er sich meiner annimmt, bleibe ich auch bei ihm. Und nur wenn er mich festhält, bin ich sicher. Ein Kind im Reich Gottes ist kein stolzes, stures, unnachgiebiges Kind, das versucht, rebellisch selber seinen Weg zu finden. Sondern ein Kind im Reich Gottes ist ein adoptiertes Kind. Ein Kind, das aus den Straßen, aus dem Sumpf der Stadt gezogen wurde und zum Königshof gebracht wurde. Ein Kind, das sich zuvor mit Essensresten aus dem Müll ernährt hat und jetzt das größte Festessen genießt. Ein Kind, das zuvor in dreckiger, ekliger Kleidung dastand und jetzt die schönsten, bequemsten Klamotten tragen darf. Ein Kind, das am Tisch des Königs sitzt und nie vergisst, wo es einst herkam. Das ist ein Bürger des Reiches Gottes. Und um in dieses Reich hineinzugehen, musst du dich vor ihm beugen. Doch genau diesen Schritt, sich vor ihm zu beugen, ist es, den viele nicht tun wollen. Und das sehen wir in unserem Text, Vers 24. Und einige wurden unüberzeugt von dem, was gesagt wurde, andere aber glaubten nicht. Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg. Als Paulus sein Wort sprach, trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja, den Propheten, zu euren Vätern geredet und gesagt, geh hin zu diesem Volk und sprich, hörend werdet ihr hören und nicht verstehen und sehend werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Einige wurden überzeugt, andere nicht. Und so ist es jedes Mal. An vielen der Stationen, an denen Paulus war, sehen wir das. Einige werden überzeugt, andere nicht. Und es liegt daran, weil dieser Schritt, Jesus anzuerkennen als den König, als den Retter, bringt Kosten mit sich. Für einen Juden damals bedeutete es möglicherweise einen Ausschluss aus der Synagoge. Es bedeutete Entfremdung von Familien und Freunden. Und dieser Schritt veränderte alles radikal. Und dafür sind viele der Juden zu stolz. So, dass Paulus ihnen jetzt das Zitat aus Jesaja 6 vorhält. Das Zitat von der Berufung Jesajas, als er zum Volk Israel geschickt wird und quasi gewarnt wird. Sie werden hören, aber es nicht wirklich hören. Sie werden verstehen, aber nicht wirklich verstehen. Ihr Herz ist dick geworden. Sie sind so übersättigt, so voll, dass sie es gar nicht verarbeiten können. Sie sind verblendet. Ihre Herzen sind hart. Und diese Stelle aus Jesaja 6 wird mehrfach im Neuen Testament verwendet. Hingewiesen darauf, wie verstockt und stur die Juden auf das Evangelium reagiert haben. Und Paulus hält es ihnen nun hier noch einmal vor. Hier steht wieder einer vor euch, ein Prophet Gottes, wieder einer, der zu euch redet, was Gott selbst offenbart hat. Und wieder mal seid ihr hartherzig und unempfänglich. Und weil das so ist, fährt er jetzt fort in Vers 28 und sagt, so sei euch nun kund, dieses Heil Gottes ist nun den Nationen gesandt. Sie werden auch hören. Ihr habt es abgelehnt. Ihr wolltet damit nichts zu tun haben. Aber das Volk, die Hoffnung Israels soll nun zu der Hoffnung der Nationen werden. Und sie werden es annehmen. Und so gibt Paulus also den Juden in dieser Zeit die Antworten, die sie brauchen, um den Glauben zu kennen, um zu verstehen, was es eigentlich auf sich hat mit dieser Bewegung, der er angehört. Und jetzt mag aber ein Mensch von heute fragen, was hat das jetzt mit mir zu tun? Wir sind immer noch in der Geschichte. Dass Jesus kam, starb und auferstand, ist vor 2000 Jahren passiert. Selbst das Ende der Apostelgeschichte ist sehr, sehr, sehr weit weg von mir. Was hat das mit mir zu tun? Und damit kommen wir zum dritten Aspekt. Drittens, unübertreffliche Relevanz. Denn die Antwort, was hat es mit mir zu tun, findest du auch in diesem Text. Wir lesen in Vers 30, er aber blieb 2 ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit, ungehindert. Also Lukas beschreibt uns hier jetzt 2 Jahre in seiner eigenen Mietwohnung, also auf eigene Kosten, in denen er immer noch nicht frei ist, das heißt sich nicht frei in Rom bewegen kann, aber alle möglichen Leute empfangen darf. Die Freiheit hatte er. Und das tut er jetzt auch, indem er genau das Gleiche diesen Leuten verkündigt. Viele von denen mögen Heiden gewesen sein. Und er erklärt ihnen genau das Gleiche, was er zuvor den Juden erklärt hat. Nämlich, was das Reich Gottes auf sich hat und wer Jesus Christus ist. Und das tut er mit aller Freimütigkeit, ungehindert. Und so kommt die Apostelgeschichte zum Ende. Ein abruptes Ende. Das den Leser nun Fragen zurücklässt und sich fragt, was ist denn jetzt mit Paulus? Was wurde er jetzt, hatte er irgendwann die Möglichkeit, sich vor dem Kaiser zu verantworten? Wurde er dann verurteilt? Die Tradition sagt, dass er hingerichtet wurde von dem Kaiser Nero, der damals an der Macht war. Wann das genau war, da scheiden sich die Geister. Also wir können nur ungefähr die Geschichte von Paulus rekonstruieren. Ganz genau wissen wir es nicht. Und Lukas lässt uns im Dunkeln stehen. Und die Frage ist, warum, Lukas, machst du das mit uns? Und die Antwort liegt darin, zu überlegen, was ist denn überhaupt der Zweck dieses Buches? Lukas hatte nie den Anspruch, eine Biografie von Paulus zu veröffentlichen. Hätte er den Anspruch gehabt, hätte er sein Ziel nicht erfüllt. Sondern es ging ihm von Anfang an darum, dem Leser zu zeigen, wie sich das Evangelium verbreitet hat. Und dazu dürft ihr noch einmal mit mir zurückgehen zu Kapitel 1 in der Apostelgeschichte. Denn wenn ihr eins behaltet, freue ich mich schon, dass nämlich die Kernstelle, die euch hilft, das gesamte Buch der Apostelgeschichte richtig einzuordnen, sich in Kapitel 1, Vers 8 findet. In dem Auftrag, den Gott selbst, Jesus selbst, seinen Aposteln gibt. Nun in Kapitel 1, Vers 8 sagt er, also für alle, die ihre eigenen Bibeln da haben, den Vers streicht euch an, schreibt es oben über die Überschrift, hier ist der Kernvers. 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also hier ist der Auftrag, den Jesus selbst den Jüngern gibt. Ihr werdet Kraft empfangen, der Heilige Geist kommt auf euch und ihr werdet dann anfangend in Jerusalem meine Zeugen sein. Dieses Zeugnis wird sich ausbreiten auf Judäa, also die Provinz, in der Jerusalem ist. Dieses Zeugnis wird sich weiter ausbreiten auf Samaria und dann bis an das Ende der Erde. Und so gibt Lukas hier einen geografischen Hinweis darauf, was sich noch einst alles abspielen wird. Nun, am Ende von Kapitel 28 sehen wir, wie sich das Evangelium vom Beginn des Reiches Roms bis zum Zentrum des Reiches in Rom ausgebreitet hat. Aber hier ist immer noch etwas offen. Die Enden der Erde bis ins Letzte haben wir noch nicht mitverfolgt. Er gibt einen geografischen Horizont, aber Lukas gibt auch einen zeitlichen Horizont in Vers 10. Kapitel 1, Vers 10. Dort ist es jetzt soweit, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist und er lässt so ein paar verdutzte Jünger zurück, die ihn nachschauen und ein bisschen verwirrt sind und nicht wissen, was sie mit sich selbst anfangen sollen. Und diesen Jüngern begegnen dann Engel, die ihnen jetzt diesen zeitlichen Horizont geben, indem sie sagen, und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern vor ihnen, die sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Und jetzt sagen die Jünger, aha, jetzt wissen wir Bescheid. Jesus ist weg. Er hat uns einen Auftrag gegeben. Und diesen Auftrag halten wir, tun wir, machen weiter bis zu diesem Punkt, wenn er wiederkommt. Und so gibt er ihm diesen zeitlichen Horizont. Ihr habt ihn auffahren sehen, er wird wiederkommen und jetzt macht ihr genau das weiter bis zum Ende. Und hier sind wir jetzt in Apostelgeschichte 28, Vers 31. Paulus ist dort, er predigt, er lehrt das Reich Gottes und wir könnten jetzt anfügen und sagen, wenn er nicht gestorben ist, so predigt er noch heute. Das, was Paulus hier tut, ist das, was er die ganze Apostelgeschichte hindurch schon getan hat, was er jetzt weiter tut. Und wenn er stirbt, dann werden es andere für ihn weiter tun, bis Jesus wiederkommt. Daran endet sich nicht. Dieser Auftrag, der gegeben wurde, ist noch nicht fertig. Die Mission ist noch nicht beendet. Und die Aufgabe der Gemeinde ist, die nächsten Kapitel der Apostelgeschichte zu schreiben. Die nächsten Verse sozusagen. Das fortzusetzen, was hier seinen Anfang genommen hat. Und so ist diese Aussage, diese Lehre, dieser Glaube zeitlich absolut relevant. Nichts ist zeitloser als die Botschaft von Jesus Christus. Und wir können nicht müde werden und nicht nachlassen, das weiter zu tun. Wenn jemand dir sagt, ich muss dringend etwas tun, dann kannst du ihn erinnern, es gibt etwas, was noch viel dringender ist. Der Einkauf im Supermarkt ist unwichtiger als die Frage, wie stehst du zu Jesus? Der Besuch beim Arzt ist unwichtiger als die Frage, wie stehst du zu Jesus? Deine beruflichen Verpflichtungen, deine familiären Verpflichtungen, nichts ist so wichtig und so zeitlos und so relevant für dich, lieber Freund, als die Frage, wie stehst du zu Jesus? Was vor 2000 Jahren galt, gilt genauso noch heute. Und wir tragen diesen Auftrag fort bis in Ewigkeit. Und möge kommen, was wolle. Mögen wir Räumlichkeiten Mühe haben. Mögen wir unter dem Druck der Gesellschaft leiden. Mögen die Regierungen tun, was sie wollen. Wir wissen eins, dieses Evangelium ist unaufhaltsam. Nichts stellt sich dem in den Weg. Und dem Auftrag steht nichts in dem Weg als nur eins, die Wiederkunft Christi. Und darauf arbeiten wir hin. Und wir verstehen eins, diese Botschaft, dieser Glaube, das, was wir festhalten, gegründet in der Hoffnung Israels, gelebt unter der Unterordnung Christi, bleibt. Komme, was wolle, es ist unaufhaltsam. Wenn du also Leute siehst, die das Evangelium ablehnen und du entmutigt wirst, erinnere dich daran, die Gemeinde Christi wird weiter fortbestehen. Und wenn du siehst, wie andere Irrlehrer versuchen, massens für sich zu gewinnen durch irgendwelche coolen Attraktionen oder ähnliches. Erinnere dich daran, die Gemeinde Christi wird trotzdem fortbestehen mit den Mitteln, die Gott schon den Aposteln gegeben hat, mit dem Geist Gottes, den er ihnen gegeben hat, mit dem Wort Gottes, das er ihnen gegeben hat und mit der Gemeinde Christi, die er begonnen hat, die bis heute existiert. Dieses Werk, was er hier anfing, ist unaufhaltsam. Und es ist unaufhaltsam, weil es in allem unübertrefflich ist. Und so darf ich enden mit dem Zitat eines Kommentators, der geschrieben hat, er endet seinen Kommentar quasi zur Apostelgeschichte mit diesen Sätzen. Es ist dieselbe Botschaft und Mission, die die Gemeinde heute antreibt. ihr den Marschbefehl gebt und uns auffordert, dem Verhalten von Menschen wie Paulus nachzueifern, die mutig und frei sprachen und glaubten, dass kein äußeres Hindernis zu groß für den Gott war, der Jesus auferweckte, um die Welt zu retten. Diesem Gott, liebe Freunde, folgen wir und deshalb bleibt der Glaube unaufhaltsam. Vater, wir preisen dich dafür, dass wir nicht einer Legende gefolgt sind, einer Fabel, einer Narrativ, das sich zeitlich überholen lässt, sondern einer Wahrheit, die bis in Ewigkeit geheilt hat. Und dass wir einen Auftrag haben, der weitergeht, bis du wiederkommst, Herr. Und wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, dir treu zu sein. Dass du uns hilfst, an dieser Unübertrefflichkeit festzuhalten und immer wieder vor Augen zu führen, dass nichts dich und deine Wahrheit und deine Autorität in den Schatten stellen kann. Herr, hilf uns und bewahre uns, dass auch durch diese Gemeinde hier deutlich wird, nichts kann dich und dein Werk aufhalten. Amen.